Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend.
Hi und herzlich willkommen zur November-Ausgabe von Edelmetall. Ich bin wie immer Linda hier am Anfang und auch wie immer am Anfang mit dabei ist Svenja. Herzliche Grüße gehen raus. Hallo.
Hallo, hallo Linda und hallo zusammen. Ja, herbstliche Grüße trifft es echt gut. Draußen sind die Ahornblätter am Runterrieseln, habe ich eben gesehen. Ich mag das sehr gerne. Den Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Deswegen sitze ich auch hier mit einem Kräutertee und freue mich auf die Folge. Also vielleicht schnappt ihr euch auch ein Heißgetränk eurer Wahl und wir steigen ein bisschen inhaltlich ein.
Das kann ich nur unterstreichen. Ich habe meinen Tee auch bereit. Wir wollen nämlich über das Thema Studium sprechen. Auf den ersten Blick könnte man sagen, Gewerkschaft und Studium, passt das überhaupt zusammen? Die Antwort ist ganz klar, ja, es passt ziemlich gut zusammen. Vielleicht mal so zum Einstieg, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Svenja, wie viele Studis sind denn derzeit Mitglied in der IG Metall?
Das mag man gar nicht so glauben, aber das sind tatsächlich ganz schön viele. So ungefähr 50.000 Studierende sind Mitglied der IG Metall. Also, ich würde sagen, eine echte Hausnummer. Und ja, IG Metall und Studium, das passt ziemlich gut zusammen. Das sehen nämlich auch die Studis so. Zum Beispiel Werkstudierende, Dualstudierende und Ferienbeschäftigte. Die sind nämlich alle bei uns Mitglied oder können es sein.
Du bist ja IG Metall Mitglied geworden, als du deine Ausbildung gemacht hast. Ne? Da hast du das ja in einem Autohaus gelernt, hast aber später auch noch Jura studiert. Bist der Gewerkschaft immer treu geblieben. Und dann, als du zur IG Metall Jugend ins Ressort gekommen bist, hast du Studierendenarbeit gemacht und das war dein Thema. Warum ist dir denn das Thema Studierende persönlich auch so wichtig?
Ja genau, ich habe da schon ein paar Steps hinter mir und auch gemacht und hatte schon viel Kontakt auch zur Studierendenarbeit der IG Metall. Und ich habe die IG Metall Jugend daher auch schon als Auszubildende, als junge Beschäftigte und auch als Studierende kennengelernt. Und in jeder dieser Phasen war ich froh, dass ich da meine Gewerkschaftsjugend an der Seite habe, also die IG Metall-Jugend. Und viele Angebote, die richten sich ja auch direkt an Studierende. Und das Beste daran ist, dass die ganzen Themen wie die Bedeutung von Gemeinschaft, Solidarität und Mitbestimmung, das hängt ja nicht davon ab, ob ich gerade studiere oder in der Ausbildung stecke oder ob ich vielleicht auch jung beschäftigt bin und schon mit der Arbeit angefangen habe. Diese Werte, die sind ja universell und die verbinden uns alle und gehen darüber hinaus. Und Solidarität, das lernt man ja früh. Und je früher wir anfangen, uns zu vernetzen und für unsere Interessen einzustehen, desto stärker sind wir heute und morgen. Und das ist egal, ob wir da gerade studieren oder eben auch nicht.
Und wenn du dir jetzt so die letzten Jahre anschaust, wie hat sich das denn so entwickelt? Hat die Studierendenarbeit in der IG Metall-Jugend oder generell auch in der IG Metall einen anderen Stellenwert als früher? Weil diese Wahrnehmung von, passt das überhaupt zusammen? Das kommt ja auch nicht von ungefähr, oder?
Ich würde klares Ja sagen. Du hast es ja eben erwähnt. Ich war mal für das Studierendenprojekt der IG Metall zuständig. Ich war da also Projektkoordinatorin. Und dieses Projekt, das klingt jetzt sehr kurzfristig, aber das gibt es seit 2012, also schon ganz schön lange. Und damit haben wir die Themen von Studierenden ganz gezielt in den Fokus rücken können, haben da Formate entwickelt, haben Räume gestaltet, in denen unsere studierenden Mitglieder sich auch austauschen können, schulen können und auch vernetzen können. Und das ist super wichtig. Wir sind auch eine Gewerkschaft für Studierende und spätestens, als wir das angefangen haben, auch laut zu sagen, da hat die Zahl an Studierenden, die mitmachen wollten, ich würde mal sagen, für sich gesprochen. Für mich gehört das also ganz fest zusammen.
Nochmal auf den Punkt, warum sagst du, geht für dich das gar nicht getrennt, Gewerkschaft und Studium?
Ganz einfach, weil Studierende Teil der gleichen Arbeitswelt sind. Auch wenn viele noch mitten im Studium stecken, sind sie längst nicht außerhalb der Realität. Die sind ja genauso mittendrin. Als Dualstudierende, als Ferienbeschäftigte, als Werkstudierende oder zum Beispiel im Nebenjob. Und die Zukunft der Betriebe, die beginnt ja genau dort, an den Hochschulen. Hier entstehen neue Ideen, hier wird geforscht, entwickelt und auch diskutiert. Und genau deshalb müssen wir da auch sein und über faire Arbeit, Mitbestimmung und auch Solidarität sprechen.
Und genau das schauen wir uns in dieser Folge mal konkret an. Wie Studierende heute leben, lernen und sich engagieren. Dafür habe ich mit zwei Menschen aus Hamburg gesprochen. Und du und ich, Svenja, sprechen später nach dem Interview nochmal über die aktuellen Forderungen der Gewerkschaftsjugend in Bezug auf Studierende. Are you ready?
Yes!
Eine Freundin aus der Uni isst gefühlt jeden Tag die gleiche Pasta, weil die nur aus 5 Zutaten besteht, kaum Arbeit macht und mega günstig sein soll. Und das lassen wir uns auch nicht entgehen.
Solche Videos gibt's tausendfach auf TikTok. Essen on a budget und das vor allem für Studis. Denn Studieren kostet und zwar immer mehr. Mieten steigen, Mensapreise ziehen an, Semesterbeiträge werden höher und viele müssen sich genau überlegen, ob sie sich ein Studium überhaupt leisten können. Ja, jetzt könnte man sagen, tja, schade, ist dann eben so. Oder man sagt, nee, lass daran mal was ändern, wie die Gewerkschaftsjugend, die die Forderung nach einer grundlegenden Reform des BAföGs immer wieder auf die politische Agenda bringt. Wie Gewerkschaft und Studium zusammenpasst und welche Themen gerade im Bereich Studium brennen, das bespreche ich jetzt mit Kim Steininger. Sie studiert Sozialökonomie an der Uni Hamburg, ohne Abi, dafür mit Ausbildung und Berufserfahrung. Und Justin Diako ist auch mit dabei. Er macht im Bezirk Küste die Studienarbeit und ist viel in Hamburg unterwegs. Er arbeitet hauptamtlich mit Studierenden, organisiert Campusaktionen und kümmert sich um die Mitgliederarbeit an den Hochschulen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo.
Moin, hi.
Kim, du hast jetzt gerade angefangen mit deinem Studium in Hamburg. Du bist jetzt gerade so mittendrin in den ersten Herausforderungen, die so ein Semesterstart mit sich bringt. Bist du bei diesem Rezept am Anfang direkt hellhörig geworden und hast gedacht, ein günstiges Pastagericht, das ist eigentlich genau das Richtige für mich jetzt?
Ja, günstig und zeitsparend, das ist immer das Richtige auf jeden Fall. Also da würde ich mich schon auf das weitere Rezept freuen.
Das besprechen wir zum Schluss. Hast du denn gerade jetzt so zum Auszug bestimmte Rezepte, die dich gerade durch die erste Zeit bringen?
Also ich versuche auf jeden Fall schon, mir mehr Zeit fürs Kochen zu nehmen. Aber dadurch, dass halt auch sehr vieles teuer ist, ist manchmal schnell und, würde ich sagen, jetzt mal auch ganz gut. Deswegen, also Donnerstag 17:45 Uni aushaben und dann nicht mehr groß kochen zu müssen, ist, glaube ich, schön. Deswegen würde ich mir da so Erdnussnudeln machen. Das ist so sehr lecker.
Das hört sich nach einem Rezeptvorschlag an, den wir vielleicht auch in die Shownotes packen können. Justin, du warst ja vor deinem Beruf als Hauptamtlicher bei der IG Metall auch Student. Du hast auch mal studiert in Bremen. Wie lange ist das her?
Das ist jetzt 3 Jahre her.
Wie war das denn da mit dem Thema Kosten? Und hast du das Gefühl, das hat sich bis heute nochmal verändert oder vielleicht sogar verschärft?
Der Kostenfaktor war schon etwas, das das Studium auch erschwert hat. Das muss man schon sagen. Also damals musste ich auch einer Erwerbstätigkeit irgendwie neben dem Studium nachgehen. Ich glaube, an der Situation hat sich jetzt nicht viel verändert. Im Unterschied, glaube ich, zu meinem Studium damals war noch die BAföG-Reform, die letztes Jahr irgendwie durchgegriffen hat. Die hat schon, glaube ich, etwas verändert, aber natürlich nichts am Wesentlichen irgendwie getan, dass sich tatsächlich irgendwie die Lebenssituation der Studierenden da verbessert, was die Kosten angeht.
Ja, ich habe nämlich, als wir gesagt haben, wir treffen uns, wir wollen über dieses Thema sprechen, habe ich gedacht, okay, ich fange mal an zu recherchieren, ist ja irgendwo auch mein Job. Und ich habe vor 10 Jahren mein Studium inzwischen abgeschlossen, oh Gott. Und da habe ich in Jena studiert und konnte noch ich hatte 850 Euro im Monat und ich konnte ohne Probleme leben, essen, studieren und musste nur gelegentlich Jobs machen, wenn es mal knapp wurde. Aber nicht, um so meinen Lebensstandard irgendwie zu halten oder zu machen oder über die Runden zu kommen. Und ich habe jetzt mal nochmal mich ein bisschen durchs Netz geklickt und habe dann mit Erschrecken festgestellt, ein WG-Zimmer in Hamburg kostet inzwischen durchschnittlich 610 Euro warm. Dazu kommt an der Uni Hamburg noch ein Semesterbeitrag von rund 380 Euro. Und das alleine zusammen ist ja schon fast so viel wie der BAföG-Höchstsatz von 992 Euro insgesamt mit allen Zuschlägen. Und da ist mir wirklich, also mir ist mein Gesicht komplett entglitten, als ich diese Zahlen zusammen hatte und wollte dich gerne fragen, Kimberly, wie groß ist denn das Thema Geld bei dir und deinen Kommilitonen im Moment?
Ja, also das Thema Geld spielt auf jeden Fall schon eine Rolle. Ich höre es am meisten, wenn wir, keine Ahnung, in die Mensa gehen und dann uns da lecker Essen rauslassen und dann wir halt schon wieder sagen müssen, ja, die Portion war jetzt doch teurer als gedacht. Also klar, wir als Studis kriegen schon nochmal einen extra Rabatt gegenüber externen Leuten oder Leuten, die an der Uni arbeiten. Aber ich muss sagen, so 5-mal in der Woche für 5 Euro Mensen gehen ist jetzt nicht für jedermann drin. Und auch sonst, wenn man irgendwie über Urlaube redet oder das nächste Konzert oder so, dann ist auf jeden Fall immer mit dabei, so. Der ist aber schon echt teuer geworden in der letzten Zeit. Also es spielt schon eine Rolle, auch wenn ja man vielleicht nicht versucht, alles um das Thema drehen zu lassen, aber das ist ja auch irgendwo schwer.
Du selbst bist ja Stipendiatin bei der Hans-Böckler-Stiftung, ne? Wäre denn für dich ein Studium ohne dieses Stipendium überhaupt möglich?
Möglich bestimmt, sorgenfrei aber auf gar keinen Fall. Also ich bin schon echt froh und dankbar, dass ich also zum einen die Möglichkeit bekommen habe, mich für so ein Stipendium überhaupt zu bewerben und es dann auch im Endeffekt bekommen zu haben. Und also ohne das Stipendium, also müsste ich wirklich auch arbeiten gehen und ich weiß nicht, wie gut oder wie sehr ich mich dann auf die Uni hätte konzentrieren können. Gerade auch, weil ich viele gewerkschaftliche Ehrenämter habe und irgendwo auch noch Freizeit möchte. Es nimmt auf jeden Fall enorm Druck und auf der anderen Seite motiviert das einen auch.
Justin, du bist als Studisekretär ja viel mit den Studis vor Ort in Kontakt. Das ist dein täglich Brot. Du bist an der Uni Hamburg unterwegs, du hast auch schon Veranstaltungen mit der TU und da mit dem AStA und den Studigruppen organisiert. Jetzt haben wir gerade viel über Geld gesprochen. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, sind die aktuellen Themen, die bei den Studierenden brennen? Was haben wir da jetzt noch vielleicht vergessen oder wollen wir beim Geldthema bleiben?
Wir können weiter gerne über Geld sprechen, so, aber es gibt natürlich noch andere Themen. Wenn man sich, glaube ich, so als junger Mensch, also ich bin selber erst 26, also zwar hauptamtlich, aber nicht weit davon weg, muss man sagen, ist natürlich so diese Krisenzeit einfach, die mich selber auch stark umtreibt und natürlich dann auch, wenn ich am Campus bin oder dann auch mit Freundinnen und Freunden irgendwie spreche, mit Studierenden spreche, macht es schon was mit denen. Wie gesagt, einfach dieses Krisenumfeld, in dem wir uns bewegen. Und man hat natürlich dann im Studium die finanziellen Engpässe oder viele haben diese finanziellen Engpässe. Dazu kommt aber, wenn man dann einer Erwerbstätigkeit nachgeht, dann sind es häufig so prekäre Beschäftigungsformen. Und das begegnet mir in der Arbeit viel. Und das nimmt auch viel Beratungszeit irgendwie ein, mit Werkstudierenden zum Beispiel zu sprechen, die nicht vernünftig eingruppiert sind. Also wo in den Betrieben eigentlich konsequent Lohndumping irgendwie betrieben wird. Die zu bestärken, aber immer vor der Kulisse, hey, wenn du dich jetzt hier irgendwie einsetzt, dann läufst du Gefahr, dass zum Beispiel dein befristeter Vertrag nicht verlängert wird und so weiter. Also so wirklich eine prekäre Beschäftigungsverhältnis, obwohl du stark darauf angewiesen bist, irgendwie diesen Job zu haben, der dann auch nicht so gut bezahlt ist.
Kim, ich habe das eingangs schon erwähnt, du selber studierst ohne Abi, aber nach einer Ausbildung und mit, ich glaube, 3 Jahren insgesamt auch noch Berufserfahrung hinterher, ne? Magst du einmal kurz erzählen, was hast du denn vorher gemacht, bevor du ins Studium gestartet bist?
Ich komme ja eigentlich aus dem Süden von Deutschland, aus dem wunderschönen Baden-Württemberg. Und da habe ich erst eine Ausbildung zur Mechatronikerin gemacht, 3,5 Jahre lang. Und habe dann anschließend bei mir in der Firma in der Entwicklung gearbeitet für ja knapp 3 Jahre. Und war auch in meinem Betrieb noch in der JAF aktiv und war da auch die zweite Amtsperiode, die ich gemacht habe, Vorsitzende. Und ja, also wir hatten mit ganz vielen verschiedenen Themen zu tun und irgendwo vermisse ich die Zeit, aber irgendwo ist auch schön, dass es zu einem Ende kam.
Und wie kam es denn für dich zu der Entscheidung, oh, ich glaube, ich möchte noch studieren? Weil jetzt auch gerade nochmal rückgreifend zu dem, was Justin gerade gesagt hat, es gibt vielleicht schlechtere Betriebe, aus denen man kommen kann und vielleicht wäre deine Zukunft da, ich bin jetzt nicht so genau im Bilde, wie gerade die Situation ist aus einem Ausbildungsbetrieb, aber kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei euch jetzt gerade noch ganz gut aussah. Und du hast jetzt aber gesagt, nee, ich stürze mich jetzt ein bisschen ins Ungewisse. Ich setze jetzt nochmal einen drauf mit dem Studium. Warum?
Ja, also ich war vor 2 Jahren, war das glaube ich, bei einem Jugend-2-Seminar. Und der Referierende hat auch am Ende vorgestellt, was man denn sonst noch alles für Weiterbildungsmöglichkeiten hat, außer jetzt, wenn man kein Abi hat, nochmal das Abi nachholen und dann diesen Weg halt einschlagen. Und da wurde ich auf Sozialökonomie in Hamburg aufmerksam und dass es halt auch ohne Abi geht. Und eigentlich habe ich nach der Ausbildung immer gesagt, nee, ich werde nicht nochmal anfangen, irgendwas zu lernen. Ich habe keine Lust auf Studium, vor allem wie auch, geht ja nicht ohne Abi. Das Einzige, was ich hätte studieren können, wäre Mechatronik, aber das wollte ich dann nicht studieren. Ja, und irgendwie hat sich dann in den letzten 1,5 Jahren so nochmal ein neuer Lerndrang, wenn man das so sagen kann, entwickelt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du halt mal diese Zulassungsprüfung hier an der Uni Hamburg. Die habe ich auch bestanden. Und ja, dann war eigentlich der nächste Step, kündigen und hier hochziehen.
Und wie hat dein Umfeld auf diese Entscheidung reagiert, dass du gesagt hast, kündigen und dann da hochziehen?
Ja, also meine Freunde und Familie waren auf jeden Fall erst überrascht. Also die haben mir nie Steine in den Weg gelegt oder mich nicht supportet. Also da bin ich dann doch ganz froh, dass die das positiv aufgenommen haben. Und ja, also ist zwar schwer, jetzt von der Heimat so weit weg zu sein, aber es ist auch eine schöne andere Perspektive hier oben.
Und sag mal, wie empfindest du das jetzt auch im Studienanfang, diejenige zu sein, bist jetzt auch kein Einhorn, was rumläuft und du hast es ja auch auf der Stirn stehen, dass du jetzt ohne Abi angefangen hast zu studieren. Aber ist das was in Gesprächen aufkommt? Hast du da Reaktionen drauf erlebt?
Jein. Mir wurde irgendwie eine Gruppe zugeschickt von den Erstes, die mit der Zulassungsprüfung hier sind. Und da waren dann also überraschenderweise nur 5 oder 6 Leute aus diesem Semester, die halt mit dieser Zulassungsprüfung hier sind. Und alle anderen haben halt Abi oder ein Kommilitone, der hat jetzt den Industriemeister gemacht und konnte so dann halt diese Zulassungsprüfung umgehen. Ja, also ich werde jetzt nicht, wie du gesagt hast, hier das Einhorn behandelt, aber die Neugierde bei den anderen Leuten ist auf jeden Fall da, wenn ich sage, ja, ich habe kein Abi, ich habe davor gearbeitet. Ah ja, cool, wo hast du gearbeitet? Wieso funktioniert das, dass du ohne Abi hier sein kannst? Also nicht negativ gesagt. Auf jeden Fall mehr Interesse anstatt irgendwie komisch.
Damit sind wir auch nochmal bei so einem Kernproblem, was ich mit euch besprechen wollte, nämlich immer noch dem Zugang zum Studium, der immer noch sehr ungleich verteilt ist in Deutschland. Es ist immer noch so, dass vor allen Dingen Kinder aus Akademikerhaushalten an die Unis kommen und immer weniger, also nicht immer weniger, aber immer noch wenige Kinder aus einem Haushalt, wo es keine akademische Bildung vorher gab. Justin, ich wollte dich einmal fragen, weil du ja an vielen Unis unterwegs bist, deine Fühler weit ausstreckst. Ist das so eine Ungleichverteilung, die du auch in deinem Alltag im Gespräch mit den Studis siehst? Und wenn ja, wie redet ihr darüber?
Das ist auf jeden Fall etwas, das man im Gespräch mit den Studierenden mitbekommt. Auch vorweg, ich kenne es auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Also du kommst an die Hochschule und dahinter steckt schon mal eine Entscheidung, wo du weißt, dein familiäres Umfeld oder dein näheres Umfeld kann dich hier nicht unterstützen. In der Form von, ob man es jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ein kulturelles Kapital oder so nennt. Also einfach diese Normen, die es einfach gibt an der Hochschule oder die weiteren Schritte, die man in der akademischen Laufbahn irgendwie ergreifen muss und so, all das hat man nicht. Das heißt, man trifft da ganz viele eigene Entscheidungen. Viele kann das auch überfordern oder merken dann doch, oh, andere Leute, also es ist auch leicht gesagt, irgendwie, wenn man sagt, okay, andere Leute haben es irgendwie viel leichter als ich, weil ich nicht aus einem Akademiker-Haushalt komme. Aber ich glaube, das macht durchaus was. Und die Leute, wenn ich auch im Campus bin oder mit Ehrenämtern spreche, dann kriegt man das auch viel mit, dass das Leute beschäftigt oder die Leute es dann, ich sag mal, zum Beispiel in einem gewerkschaftlichen Engagement zum Beispiel transportieren. Also gerade in sowas Positives verwandeln, zu sagen, ich habe es hier vielleicht ein bisschen schwieriger, eine akademische Laufbahn zu nehmen. Ich habe es ein bisschen schwieriger an der Hochschule, weil ich einfach mich hier nicht gut auskenne und dann zu sagen, okay, anderen Leuten kann ich aber durch meine Erfahrung, die ich hier habe, unterstützen, zu sagen. Man engagiert sich, sagt, okay, ich habe hier mein gewerkschaftliches Engagement, um halt Leute, die eine ähnliche Biografie haben wie ich oder aus einem ähnlichen sozioökonomischen Bedingungen zu kommen, zu sagen, pass auf, ich kann dich hier unterstützen, ich habe hier Erfahrung gesammelt und bereite das auf. Und man kriegt natürlich auch die Schiene, zu sagen, man hat hier irgendwie Erfahrung gemacht, es ist schwieriger. Und ich tue jetzt was, um die Politik auch zu verändern oder das Umfeld hier in Deutschland so zu verändern, dass die Zugänge halt besser sind.
Kim, du hast mir im Vorfeld erzählt, du kommst ja auch selber aus einem Nicht-AkademikerInnen-Haushalt, kann man so sagen. Kannst du bei dem Gefühl anknüpfen, was Justin gerade beschrieben hat, dieses Ankommen in so einer Welt, wo man das Gefühl hat, okay, hier gibt es ein paar Regeln, da weiß ich nicht so genau und ich wüsste jetzt auch eben nicht, Speeddial-Mama kann ich anrufen und sie kann mir da helfen, sondern da muss ich jetzt alleine durch.
Ja, also das Gefühl kann ich schon sehr bestärken. Also meine Eltern haben beide, ich glaube, in Anführungszeichen nur eine Ausbildung, also haben auch nie eine Hochschule oder eine Uni besucht. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Auf einer Seite habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass sie mir gerne helfen würden. Gerade wenn ich halt davon erzähle, dass ich Mathe halt gerade mal nicht verstehe oder so. Aber ja, und sie können es dann halt nicht, weil sie halt das jetzt noch nicht hatten oder wie auch immer. Aber was ich vielleicht noch zu einem anderen oder eine andere Perspektive davon sagen möchte, wenn man das so nennen kann. Ich lese nämlich gerade auch einen Text von der Uni. Da geht's um Bildungsungleichheiten und wirklich in jedem zweiten Satz wird damit irgendwelchen Studien belegt, dass Leute aus Nicht-AkademikerInnen-Haushalt es einfach schwerer an der Uni haben. Das heißt, die Fachsprache, die hier herrscht, die mich auch manchmal echt von den Socken haut. Oder einfach, ach ja, wenn ich sie nicht verstehe, können es mir meine Eltern erklären. Oder ja, es ist so viel, was ich da heute auch gelesen habe, dass ich das gar nicht zusammenfassen kann. Aber es ist auf jeden Fall in ganz vielen Studien belegt und das ist auch ja schade und erschreckend.
Genau, und wenn ich auch noch eine kleine Sache nur nachschieben darf, es ist auch nicht nur allein der Zugang, also nicht nur die Entscheidung nach der Schule oder nach der Ausbildung, oder zu sagen, okay, schieb jetzt hier noch, also ich gehe jetzt an die Uni und oder an die Hochschule und studiere, sondern wenn man, viele Leute fangen auch Bachelor an und man sieht einfach, wann sind denn die Abgänge so aus dieser akademischen Welt. Und wenn man sich dann wirklich dann die komplette Laufbahn anguckt bis zur Promotion, dann muss man sagen, haben wir da noch irgendwie so einen Filter in Deutschland, wo man sagt, hey, bis zur Promotion kommt kaum Person aus einem Nicht-Akademiker in den Haushalt, gehen den Schritt bis zur Promotion. Da auch herangestellt, wenn man, glaube ich, mit dem Bachelor irgendwie angefangen hat und dort auch schon diese finanziellen Unsicherheiten einfach erlebt. Und vor der praktischen Entscheidung dann irgendwie steht, ob du hast jetzt hier deinen Bachelorabschluss, du suchst dir jetzt irgendwie einen Job, liegt das, glaube ich, viel näher, als dann noch zu sagen, okay, dann machst du jetzt noch diese 2 Jahre ein Master und dann vielleicht noch eine Promotion. Und was mit total vielen Unsicherheiten verbunden ist, dass dann die Leute einfach früh rausgehen. Also es ist der erste akademische Abschluss und dann findet das kaum statt. Und wenn man sich dann auch damit beschäftigt, wer jetzt irgendwie Führungspositionen in der Gesellschaft irgendwie übernimmt oder ausführt, sind es halt tendenziell Leute, die diese komplette akademische Laufbahn durchhaben. Da kann man sich die Frage stellen, hey, wie fair sind denn hier eigentlich die Chancen, auch gesellschaftlich irgendwie Führungspositionen zu haben und Dinge mitzubestimmen, wenn es trotzdem noch irgendwie an, ja, einfach an so sozioökonomischen Bedingungen irgendwie hängt.
Ich habe auch jetzt gerade so einen Moment gehabt, als wir in diesen Themenbereich eingetaucht sind, dass ich dachte, oh, stimmt, das war bei mir genauso. Meine Eltern haben nämlich auch nicht studiert. Und als Justin erzählt hat, dass er in Gesprächen mit anderen Studierenden dann oft hört, das gibt dann die einen, die sagen, die sind davon ein bisschen überfordert, man zieht sich dann zurück. Aber dann gibt es auch manchmal den Moment, ich möchte das umwandeln, ich möchte da was verändern, ich engagiere mich in Hochschulgruppen und möchte da vielleicht auch nochmal in die Politik Forderungen tragen, um diese Bedingungen hier zu verändern, musste ich an meine Studienzeit denken und habe mich daran erinnert, dass ich mich in den ersten paar Semestern von meinem Bachelor sehr, sehr orientierungslos gefühlt habe, weil ich da nicht den Finger drauflegen konnte, warum ich mich da so orientierungslos fühle. Und wollte gerne dich fragen, Kim. Du willst ja jetzt auch, du fängst jetzt an, direkt mit dem Plan DGB-Hochschulgruppe. Da mache ich auch noch mit. Nebenbei hast du schon gesagt, dass du auch noch verschiedene Ehrenämter hast, da jetzt auch nicht mit aufhörst. Wie ist das mit diesem Gefühl, wo du ja auch schon gesagt hast, du kannst das nachvollziehen, das ist ein bisschen eine andere Welt. Und dann eben auch, das schöpfst du da Energie draus, um zu sagen, jetzt krempel ich den Laden hier aber auch mal richtig um?
Ja, könnte man schon so sagen. Also in der Heimat habe ich mich schon auch viel mit dem Thema Gewerkschaft auseinandergesetzt. Ich hatte da auch ein paar Ehrenämter, die ich auch immer gern gemacht habe. Für mich ist das eher wie so ein Ausgleich, sag ich mal. Also ich bin zwar den ganzen Tag, 5 Tage die Woche an der Uni in diesem akademischen Umfeld, aber ich kann dann doch noch zum Ortsjugendausschuss, zur DGB-Hochschulgruppe und wir sprechen da, also bis auf in der DGB-Hochschulgruppe, auch viel über betriebliche Themen, wo ich sagen muss, okay, das fehlt mir auch so ein bisschen, den Bezug zu Betrieben, weil als studierende Person und vor allem, wenn man nicht arbeitet, hat man halt gar keinen Bezug mehr zu Betrieben, zu den Jaffen, Betriebsräten. Aber ich gehe dann trotzdem gerne zu ja, den freizeitlichen Veranstaltungen hin, den ehrenamtlichen Veranstaltungen hin, um ja einfach da immer noch auf dem Laufenden zu bleiben, weil ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, ich würde mir irgendwie ein bisschen mehr Bezug zu Gewerkschaft noch in der Uni wünschen, das auf jeden Fall.
Wie ist das denn im Gespräch mit Kommilitonen? Gibt es da Leute, die du jetzt gerade, weil wird es definitiv geben, Leute, die vielleicht noch nicht so viel mit Gewerkschaft in ihrem Leben in Verbindung gekommen sind. Wie erklärst du denen, warum du jetzt im Studium auch weiter aktiv bleiben möchtest?
Also der Hauptgrund ist für mich einfach, weil mir das schon von vornherein Spaß gemacht hat, weil ich da tolle Aktionen mitgemacht habe, tolle Leute kennengelernt habe. Ja, ich kann dieses Gefühl irgendwie nicht so beschreiben. Man fühlt sich sehr verbunden einfach mit den anderen Leuten. Also ich möchte jetzt nicht für die breite Masse sprechen, aber die wenigsten, also haben sich, glaube ich, schon mal mit Gewerkschaft auseinandergesetzt. Das ist leider so. Ja, entweder kommt es in Gesprächen gar nicht erst dazu, dass man halt auf das Thema Gewerkschaft kommt. Und wenn doch, dann wird halt gefragt, und was, also was ist das so? Was macht man da so? Was bringt das? Also ich bin froh, dass ich auch ein paar KommilitonInnen habe, die auch aus der Gewerkschaft kommen. Und mit denen kann ich dann drüber reden. Aber die breite Masse ist da leider noch nicht so, sagt man da.
Ja, nicht so immer am Start, kann man so, würde ich zusammenfassen. Aber ich kann es voll unterstreichen. Ich kenne das auch. Ich bin durch mein ganzes Studium gekommen, ohne die DGB-Hochschulgruppe bei uns zu bemerken. Also das war damals halt einfach irgendwie nicht so, keine Ahnung, ob vielleicht war auch mein Blickfeld da ein bisschen anders eingeengt, aber kann ich schon gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Justin, du bist ja selber auch als Studi zur IG Metall gekommen. Ne? Du hast mir im Vorfeld erzählt, das war, als du einen Ferienjob gemacht hast. Da wurdest du angesprochen bei ArcelorMittal, glaube ich, oder?
Nein, ich war bei Daimler in Bremen und habe dort als Ferienbeschäftigter gearbeitet. Ich durfte Gabelstapler fahren. Das war ziemlich cool, ehrlich gesagt, weil ich hatte auch Freunde von mir, die zeitgleich da irgendwie da waren und die durften alle so am Band sowas wie Kabelpull durchs Auto und so machen. Und ich hatte einfach ein bisschen Glück, weil das tatsächlich total das Losverfahren war, welchen Job du da irgendwie bekommst. Und deshalb, genau, ich habe Gabelstapler gefahren, wurde angesprochen, ob ich nicht der Gewerkschaft IG Metall beitreten möchte. Ich hatte nicht so richtig Plan, was IG Metall ist. Mir wurde aber gesagt, ich habe mehr Urlaub. Und da war ich so, ja, da muss man ja schon gut doof sein, nicht beizutreten. Und dann kam es nach und nach, dass ich mir dann auch erschlossen habe, was das eigentlich ist.
Ich glaube, das ist ein Moment, den viele kennen, diesen ersten Moment zu einer Gewerkschaft. Ja, warum sollte ich eigentlich? Und dann geht's weiter und irgendwann ist man dann so entzündet, wie Kim dann gesagt hat, das ist was, das ist manchmal dann ein Gefühl, was man dann gar nicht mehr beschreiben kann, was einen dann immer festhält. Du hast ja auch dann in deinem Studium, nachdem du dann erstmal festgestellt hast, Gewerkschaft ist eine gute Sache, da trete ich bei, hast dich ja weiter mit beschäftigt und hast danach dann auch noch kurz vor deinem Abschluss schon immer geguckt, was könntest du machen und wolltest auch gerne Studisekretär werden, ne?
Ja, ganz genau. Also dann doch vielleicht zu meiner Laufbahn, ne? Also Mitglied wurde ich da als Ferienbeschäftigter angesprochen. Und das war bevor ich mein Studium überhaupt angefangen habe. Also ich hatte so ein Jahr Pause mit, ich habe irgendwie keinen Plan, was ich machen soll, weil wir haben ja auch vorhin besprochen, so ich wusste, ich will irgendwie studieren, aber niemand konnte mir da eine Orientierung geben. Das heißt, ich war erstmal ein Jahr lost und dachte mir, ja, aber Geld muss ich ja schon irgendwie haben. Das heißt, ich muss ein bisschen nach Arbeit gucken. Da war, wie gesagt, die Ferienbeschäftigung, ich wurde Mitglied der IG Metall. Und im Studium blieb ich es einfach erstmal. Also ich war dann auch bei Daimler raus. Ich hatte unterschiedlichste Nebenjobs von McDonald's zum Callcenter, zum Café, alles, was man so machen kann als Studi irgendwie oder machen muss in der Stelle, die typischen Sachen. Und später, als ich dann mit dem Studium fortgeschritten war und schon ein bisschen mehr fachliche Ahnung hatte, habe ich mich bei einem Betriebsrat als Werkstudent beworben und durfte dem Betriebsrat zuarbeiten. Das war total die erfüllende Tätigkeit, hat irre Spaß gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, ich habe es mir schon sehr bewusst ausgesucht, dass ich irgendwie Gewerkschaftsarbeit machen möchte. Und dann hat es auch noch ganz gut gepasst, dass ich mein Studium darauf ausrichten konnte, auf die Themen, die Gewerkschaften umtreiben, also so die Arbeit ins Zentrum stellen und genau den Betriebsrat da unterstützen. Das war bei ArcelorMittal. Der Stahlbude in Bremen. Und dann wusste ich, okay, die IG Metall, das ist eine coole Option für mich. Die machen auch Themen, die mir nahe liegen. Und wir in der IG Metall haben nun mal auch die Struktur mit dieser Studierendenarbeit. Also meine Projektstelle, die da ist, glaube so sich dem Fokus, also nochmal durch ein Projekt wirklich fokussieren, hey, was geht da ab im Studium? Das ist etwas, das macht die IG Metall fast einzigartig, würde ich irgendwie so sagen. Also ich habe da einfach so mein Feld gesehen, wo ich aktiv werden konnte. Habe ein Praktikum in der IG Metall in Hamburg dann gemacht. Also von Bremen bin ich nach Hamburg gezogen. Mir hat es immer mehr gefallen und ich habe mich dann auch sehr bewusst auf die Stelle beworben als Studierendensekretär. So, also so viel zur Frage, falls sich jemand fragt, hey, wie werde ich eigentlich Studierendensekretär? Das wäre so eine Laufbahn, genau.
Sehr schön. Und dann vielleicht jetzt nochmal zusammenfassend, warum ist denn für dich Studierendenarbeit wichtig? Und jetzt haben wir es so ein bisschen schon angetippt, aber noch nicht ausgesprochen. Warum ist denn Studierendenarbeit für die Studis vor Ort auch wichtig?
Also mir geht es in der Studierendenarbeit darum, also wir haben es ja besprochen, so Zugänge zu den Hochschulen, hey, wer kann eigentlich studieren? Welche Möglichkeiten geben wir eigentlich den Leuten? Die Studierendenarbeit ermöglicht es halt, dort aktiv zu werden. Also einerseits anzuknüpfen an den Lebensbedingungen von Menschen. Also das mache ich ja in meiner Hauptamtlichkeit. Im Endeffekt gebe ich Leuten die Mittel, um ihre selber aktiv zu werden. So wäre das im optimalen Zustand, dass ich nur so gucke, wie so ein Schneepflug. Ey, stimmt die Laufbahn? Welche Unterstützungsmöglichkeiten brauchen hier dann die Studierenden, um politisch aktiv zu werden? Also gerade diese eigenen Erfahrungen zu nehmen, die wir ja auch gerade besprochen haben, und dann nicht quasi in so eine Depression damit zu verfallen oder irgendwie so zu verharren, sondern dann die Frage, hey, wie kriege ich das eigentlich übersetzt im politischen Aktivismus und kriege dadurch auch aus meiner eigenen Erfahrung Dinge für andere irgendwie verbessert. So. Und das ist die Motivation, glaube ich, mit der ich auch hier so in die Studierendenarbeit rangehe. Und dann wäre es ein bisschen doof zu sagen, hey, und genau aus dem Grund ist es für die anderen auch wichtig, irgendwie aktiv zu werden. Deshalb, ich glaube, das könnte ich gar nicht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Menschen politisch aktiv werden. Wichtig ist es dann für mich, einfach als Hauptamtlicher diese Plattform zu ermöglichen. So. Und den Rest machen die Leute schon selbst, wenn es gut läuft.
Du betreust ja auch viel Dualstudierende, ne? Da wollte ich auch noch mal gerne zum Abschluss drüber mit euch beiden sprechen. Vielleicht erstmal so ganz umfassend, vielleicht haben wir jetzt ja alle Kommilitonen von Kim hören jetzt zu, die selber noch nichts mit Gewerkschaft zu tun haben und denken, duales Studium, weiß ich gar nicht, was ist das? Was unterscheidet denn die Situation von Dualis im Gegensatz zu normalen, klassischen Studierenden?
Dualstudierende studieren an einer Hochschule. So, ganz normal, ob öffentlich oder privat, und arbeiten in einem Unternehmen. Das duale Studium ist dann, da gibt es also unterschiedliche Modelle. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie eine betriebliche Ausbildung, was wir ja so kennen. Und dann statt, dass du einen Ausbildungsberuf lernst, der Betrieb und eine Hochschule haben einen Kooperationsvertrag. Manchmal werden Studiengebühren zum Beispiel übernommen vom Betrieb. Das muss aber auch nicht überall so sein. Und erstmal steht an, du hast Theoriephasen an der Hochschule, besuchst Vorlesungen, Seminare und so weiter. Und dann gehst du in deinen Betrieb, hast eine Praxisphase, arbeitest an Projekten, wechselst dann wieder zur Hochschule. Und so würde sich ein duales Studium dann aufbauen. Im besten Fall ist beides miteinander verzahnt. Aber vielleicht reden wir nochmal darüber, wie es in der Realität dann noch bei vielen ist.
Kim, du warst ja JAV-Vorsitzende bei euch im Betrieb, hast du schon erzählt. Und du hattest da auch viel Kontakt mit Dualis, ne? Irgendwann hattet ihr sogar mehr Dualstudierende als Auszubildende. Habe ich das noch richtig im Kopf aus dem Vorgespräch?
Ja, also als ich meine Ausbildung 2018 angefangen habe, war es, glaube ich, gerade noch so ausgeglichen, welche Anzahl Auszubildende wie Studierende. Aber in den letzten Jahren, ich glaube vor allem nach Corona war es, glaube ich, hat dann die Zahl der Dualstudierenden schon zugenommen. Und bei uns war es so im Betrieb geregelt, dass die Studierenden 3 Monate an der Hochschule sind und dann wieder 3 Monate im Betrieb, 3 Monate Hochschule und so weiter. Dadurch hatten wir halt, wenn wir Kontakt mit denen hatten, hatten wir halt nur begrenzten Zeitraum, in dem wir mit denen reden konnten, die nach Probleme fragen konnten. Es war ein schwieriges Thema, sagen wir es mal so.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn dann quasi, wenn die Praxisphase anfängt und dann tickt die Uhr, dass man da dann aus der eigenen betrieblichen Realität, du hast ja auch deine Arbeitszeit, die anderen Aufgaben, sich dann da nochmal zu connecten, auszutauschen. Kannst du trotzdem einen kleinen Überblick geben, was für Probleme hatten Dualis bei euch? Was hast du da so mitbekommen, was da besonders schwierig ist?
Ich glaube, viele hatten mit den Prüfungen zu kämpfen, also dass sie irgendwie einen enorm großen Druck vor Prüfungen empfunden haben. Und deswegen wurde dann Stoff von der Ausbildung, wurde so ein Art-Seminar erstellt, in dem die halt einfach lernen, wie bereite ich mich gut auf Prüfungen vor, wie komme ich mit dem Druck klar, wie erstelle ich den idealen Lernplan. Und um jetzt kurz weg von Studis zu kommen, wir haben das Gleiche dann auch für Auszubildende ins Leben gerufen. Ein bisschen abgeändert natürlich, weil nicht alles, was auf Studis so trifft, trifft auf Auszubildende zu, so rum. Und ja, also viel war, was gerade auch in der Abteilung, wo die gerade versetzt sind, Thema ist. Komme ich da mit der Arbeit hinterher? Schaffe ich das? Ja, aber die meisten waren durchaus zufrieden mit ihrem dualen Studium. Muss man ja auch betonen.
Ja, voll. Und es ist, glaube ich, aber auch wichtig zu sagen, dass es auch viel vom Betrieb dann eben abhängt, ne? Ob man damit zufrieden ist oder nicht. Justin, ich glaube, du möchtest was ergänzen, habe ich gerade so in deinem Gesicht gesehen.
Ich möchte was ergänzen, weil das passt auch ganz gut. Prüfungsdruck oder man checkt auf Prüfungsvorbereitung. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn so die, ich sag mal, diese Verzahnung zwischen Hochschule und Betrieb nicht optimal läuft. Und man muss sagen, die Zeit ist knapp, wenn man ein duales Studium macht. Was mir häufig begegnet, ist die Kritik, dass man Zeitdruck irgendwie hat. Oder steht eine Prüfung an, man hat Prüfungsvorbereitungen, Seminararbeiten, die man abgeben muss, Hausarbeiten und so weiter. Und muss sich dann Erholungsurlaub zum Beispiel nehmen, weil man es anders gar nicht schaffen könnte. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass es einfach organisatorisch nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte in einem dualen Studium. Als Beispiel mal vorangestellt, da kann man tarifrechtlich ran, aber da ist auch die Frage, eigentlich sollte das auch so eine Hochschule überprüfen, findet hier diese Koordinierungsaufgabe auch vernünftig statt? Also hat der Betrieb das mit uns organisatorisch passend gelöst? Und wenn man dann praktisch in den Betrieb reinguckt oder mit den Studierenden spricht, dann ist das häufig nicht der Fall. Also großes Arbeitsaufkommen, dass die Dualstudierenden da wuppen müssen. Und dann auch gerade zur Frage, hey, ne, du warst Jugendvertreterin und es sind mehr Dualstudierende dann irgendwie nach und nach dort. Man selbst ist in der Ausbildung und dann stellt sich die Frage, hey, kriegen wir die eigentlich eingebunden? Und viele Jugendvertretungen haben einfach das Problem, die erwischen, auch wenn sie es gut meinen, aber sie erwischen ihre Dualstudierenden einfach nicht. Unsere betrieblichen Gremien, oft Betriebsräte, haben da das Problem oder Vertrauensleute bei uns in den Unternehmen, dass sie sagen, okay, die Dualstudierenden, die sind so selten irgendwie im Betrieb oder sie wissen nicht genau, wann die Leute im Betrieb sind oder wenn sie da im Betrieb sind, haben sie auch, wie gesagt, bringen da wenig Zeit, um sich dann zum Beispiel betrieblich zu engagieren und so weiter. Und all das sind so Probleme, die eher in der Frage sind, wie organisiert man da die Workload für Dualstudierende? So, aber das sind Themen, die ich dann zum Beispiel Jugendvertretungen berate, wie man das dann passend hinbekommt.
Also ein Thema, bei dem noch einiges zu tun bleibt, auch ein bisschen, weil die Politik auch trotz jahrelanger immer wieder aufkommenden Forderungen auch der DGB-Jugend, das duale Studium der Ausbildung gesetzlich gleichzustellen, Berufsbildungsgesetz, dem noch nicht nachgekommen ist, aber mein Gott, vielleicht kommt das noch.
Vielleicht kommt das noch. Ich sage mal, wir haben uns dem Problem gestellt. Wir haben auch über die Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft einen Antrag, also eine kleine Anfrage gestellt zur Lage des dualen Studiums, eben auf Basis dieser sehr guten Studie, die der DGB mal veröffentlicht hat, also der DGB-Report zur Qualität des dualen Studiums. Wir haben da auch eine Antwort des Hamburger Senats bekommen und man merkt so, oh, okay, so richtig wissen tun sie es eigentlich nicht, wie das duale Studium in der Privatwirtschaft organisiert ist. Also sie wissen, es wird einfach nicht so richtig erhoben, wie die ökonomische Situation der Studierenden da mit Stellen ist, wie die Vertragsgrundlagen gestaltet sind zwischen Betrieb und dem Studierenden. Und genau zu diesem Zweck setzen wir auch eine Umfrage wieder auf hier in der Region Hamburg unter Dualstudierenden, um mal vorzuführen, hey, das ist wirklich die Lage der Dualstudierenden. Und könnten das dann auch bei politischen Entscheidungsträgern vorlegen und dann natürlich auch gewerkschaftliche Kampagnen zu dem Thema duales Studium dann erfahren.
Richtig stark. Und genau das, was nötig ist, ne? Aufmerksamkeit schaffen, mehr Dualis in die eigenen Strukturen bekommen und dann eben auch sich immer weiter für dieses Thema engagieren. Danke, dass ihr jetzt Lust hattet, mit mir so einen kleinen Ritt durch ganz viele Themenbereiche in Sachen Studium zu machen. Wir sind jetzt schon so ein bisschen am Ende unserer gemeinsamen Zeit angekommen, aber ich will dieses Interview nicht beenden, ohne euch zu fragen, wenn ihr jetzt nach vorn schaut. Wir haben über Sachen, die gut laufen, über Sachen, die nicht so gut laufen, über Baustellen gesprochen. Was steht denn für euch ganz oben auf der To-Do-Liste der Gewerkschaftsjugend, wenn es jetzt um das Thema Studium geht? Vielleicht Kim und dann Justin.
Ja, also das Thema Gewerkschaft vielleicht mehr in die Uni integrieren. Wir hatten es auch vorher, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, hat Justin mir auch erzählt, dass der Studiengang, den ich studiere, Sozialökonomie, eigentlich, wie hast du es genannt, aus der Gewerkschaft raus entstanden ist.
Ja, so beziehungsweise so eine gewisse gewerkschaftliche Tradition ja auch hat. So die Idee, natürlich was BWL mit Fokus auf, was macht das eigentlich mit den Menschen so ein bisschen, die in den Betrieben arbeiten, also einen anderen Schwerpunkt zu legen. Und genau darüber haben wir uns kurz ausgetauscht, dass ja auch die Gewerkschaften in Hamburg da quasi auch hinterher war, dass es diesen Studiengang gibt. So.
Ja, also das Thema einfach mehr bei den Studierenden breitmachen, sage ich jetzt mal, weil früher oder später müssen die ja auch anfangen zu arbeiten. Und ich glaube, da ist es gut, dann irgendwie im Hinterkopf zu haben, ah, es gibt da was, das heißt Gewerkschaft, das könnte mir eventuell den Arbeitsalltag erleichtern oder steht mir zur Seite, wenn ich diverse Fragen habe rund um das Thema Arbeit. Und es gibt noch so viele unzählige Sachen, die man, glaube ich, verbessern könnte, gerade wenn man auch auf das Thema Dualstudierende guckt und Tarifvertrag. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu weit ausgeholt.
Das stimmt. 3 Stunden Sendezeit haben wir dann doch nicht. Aber Justin, du darfst vielleicht noch 1-2 Punkte nennen, die für dich auf die To-Do-Liste kommen.
Kim hat ein gutes Stichwort geliefert. Also auf jeden Fall Tarifverträge für Dualstudierende. Und das läuft nur, wenn wir Dualstudierende auch organisieren und mobilisieren. Also es wird kein Tarifvertrag in irgendeinem Betrieb zustande kommen, wenn Dualstudierende sich nicht dahinter klemmen und quasi diesen Tarifvertrag erkämpfen. So. Also da auf jeden Fall das Thema voranbringen, die Leute zu mobilisieren. Das ist, glaube ich, ein Stichpunkt, wo wir jetzt wirklich aktiv rangehen müssen. Die zweite Sache ist, wir haben ja vorhin auch viel so über BAföG und also BAföG haben wir eigentlich, glaube ich, noch namentlich nicht so gar nicht, noch gar nicht benannt, so das Wort BAföG. Aber da geht es natürlich auch zur Frage, hey, wer kann sich in Deutschland eigentlich ein Studium so leisten? Und ich glaube, Wintersemester 23 und 24 kam ja eine BAföG-Reform mit erhöhten Freibeträgen und so weiter. Die langt aber nicht. Unsere Forderung als Gewerkschaften nicht irgendwie erfüllt. Und die neue Bundesregierung hat eigentlich eine Dynamisierung von Freibeträgen versprochen. Und das ist ein Thema, das möchte ich nochmal hervorheben, weil das muss ganz schnell kommen. Und das war etwas, was mich im Studium total belastet hat, weil ich war nicht BAföG-berechtigt. Und meine Eltern haben einfach sehr undankbare Arbeit in der Fabrik. Da war dann wirklich so die Sache, ey, also sie sind nach Tarif bezahlt, nach einem NGG-Tarifvertrag. Und weil beide arbeiten und dann auch mit Schichtzulagen etc., habe ich kein BAföG bekommen, obwohl ich irgendwie eigentlich so die Bezugsgruppe dafür gewesen wäre. Wenn man eine Dynamisierung schafft, also sagt, diese Freibeträge der Eltern, die sind gekoppelt an die Inflation oder Lohnsteigerung etc. und werden nicht irgendwie alle Jahre mal irgendwie neu verhandelt, dann haben wir einfach einen Realitätsbezug zwischen BAföG und dieser Anbindung am Einkommen der Eltern. Und die Bundesregierung hat das jetzt irgendwie fürs nächste Jahr irgendwie versprochen, aber da wissen wir ja auch, boah, so eine Kipper dreht hier gerade so ein bisschen die Augen. So, aber und das ist ein Thema, da können wir ran und das ist Verteilungsgerechtigkeit irgendwie. Und da muss man auch sagen, das ist auch nicht nur ein Studiethema, sondern das ist ein Thema, das kann ich den Leuten im Betrieb auch erklären, die dann irgendwie am Band stehen und sich fragen, okay, mein Kind ist jetzt irgendwie, hat irgendwie jetzt Schule fertig, will ihn studieren, aber kriegt kein BAföG, was machen wir da? Und da merkt man, das ist eine Frage, die drückt sich auf aus, darüber kann man auch diskutieren, auch in den Betrieben und auch wenn es so einen sperrigen Begriff hat, wie Dynamisierung von Elternfreibeträgen, irgendwie BAföG. Aber ja, das ist ein Thema, da müssen wir ran im nächsten Jahr. Oder jetzt direkt gleich, ja.
Danke, dass du das nochmal angesprochen hast. Ist ein Thema, wo ich das erste Mal, als ich das recherchiert habe, gedacht habe, wie, das ist noch nicht so? Die müssen sich wirklich jedes Mal hinsetzen, um dann erneut drüber zu verhandeln? Wie verrückt ist das denn? Ja, danke, dass du es angesprochen hast. Und genau, man darf jetzt abwarten, was die Regierung wirklich umsetzt von dem, was sie angekündigt hat. Eine Dynamisierung, glaube ich, der Freibeträge war noch nicht mit dabei. Aber das Gesetz ist ja auch noch nicht da. Das heißt, Druck machen kann man dann noch. Ich danke euch für eure Zeit und dass ihr mit mir so offen und ehrlich über die Situation von Studis und auch euer Empfinden zu diesem Thema gesprochen habt. Meine Abschlussfrage, wollt ihr noch wissen, worum es eigentlich bei einem Rezept ging? Was es da wenigen Zutaten günstig schnell zubereitet wurde?
Ja, okay. Unbedingt, yes.
Spaghetti, Feta, Tomate in einer Auflaufform. Also man braucht dann nur, ich glaube, was war denn noch? Sind ja gar keine 5 Zutaten. Eine fehlt noch. Ich glaube, sowas wie Basilikum oder so.
Du machst ein bisschen Basilikum rein und dann hießt du das mit Wasser auf. Ich kenn's, ich mach's andauernd.
Wirklich?
So. Ja, wirklich.
Ich mach's heute Abend und ich pack's in die Folgenbeschreibung. Kim, du lässt mir auch noch dein Erdnussrezept zukommen, ne?
Ja.
Damit wir alle vorbereitet sind für die nächste Prüfungsphase. Danke euch und habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wir haben gerade im Interview gehört, was Studieren heute bedeutet. Steigende Kosten, soziale Hürden, wenig Sicherheit, Einfallsreichtum vor der Pfanne, wenn man mal ein was Leckeres zu essen braucht, aber das Konto vielleicht am Ende des Monats leer ist. Svenja, wie war das denn in deiner Studizeit? Was war denn dein Go-To-Essen, als sich der Monat dem Ende neigte?
Ja, ich kenne das auch wirklich gut, muss ich sagen. Ich liebe Pasta und deswegen war mein Go-To-Essen wahrscheinlich einfach Spaghetti mit Pesto in jeglichen Formen. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Aber auch gerne was Proteinreicheres, sowas wie eine Kichererbsenpfanne kann ich empfehlen. Ein bisschen Feta drüber, vielleicht ein Gemüse rein, das man noch im Kühlschrank hat. Und dann war das auch nicht so teuer. Und das hat mir auch immer sehr gut geschmeckt, muss ich sagen.
Gut zur Resteverwertung, kann ich mir vorstellen.
Einmal gucken, was noch im Kühlschrank ist, alles in eine Pfanne schmeißen. Meistens kommt was Gutes bei raus.
Gerade in dem Interview habe ich gerade schon gesagt, über die steigenden Kosten, sozialen Hürden und wenig Sicherheit geredet. Und auch vor allen Dingen darüber, dass das nicht alles irgendwie jetzt Schicksal ist, einfach unveränderlich, sondern viele Sachen auch davon von politischen Entscheidungen abhängen. Kimberly und Justin haben auch nochmal sehr bekräftigt, wie sehr Geld und Herkunft überhaupt bestimmen, ob man jetzt es an ein Studium schafft oder studieren kann. Oder haben auch darüber gesprochen, wie lange man diese akademische Laufbahn verfolgt, ne? Ob man dann vielleicht nochmal promoviert, weil da wird das Feld ziemlich dünn, wenn es um Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalten geht. BAföG sollte das ja eigentlich auch zum Teil mit ausgleichen, also vor allen Dingen Punkt, wer kann sich's leisten zu studieren, reicht aber oft noch nicht. Ich würde gerne an dieser Stelle mit dir darüber sprechen, dass sich ja in den letzten Jahren viel getan hat auch beim BAföG, auch dank der Gewerkschaftsjugend. Was waren denn für dich so die wichtigsten Veränderungen und wo muss jetzt noch nachgebessert werden? Was würdest du sagen?
Es gibt immer viel zu tun, auch was das BAföG angeht. Und da bleiben wir auch immer dran, weil das schon auch eine Grundlage ist, auf die sich viele verlassen müssen, wenn sie ein Studium anfangen. Und tatsächlich hat sich da aber in der letzten BAföG-Novelle ziemlich viel verändert. Deswegen würde ich es einfach noch mal kurz erzählen, um es noch mal hervorzurufen. Wer jetzt die alte Folge zum BAföG im Kopf hat, der weiß, dass wir das auch schon mal gemacht haben. Aber es schadet ja nicht, sich das noch mal anzuhören. Erstens, der Höchstsatz wurde erhöht. Also aktuell liegt der bei bis zu 992 Euro pro Monat, was eine echte Entlastung ist. Da haben wir auch für gekämpft vorher als Gewerkschaftsjugend. Und auch dafür, dass zweitens die Freibeträge für das Elterneinkommen angehoben wurden, damit eben mehr junge Menschen überhaupt BAföG bekommen können. Das war lange überfällig. Und drittens, was auch sehr spannend ist, das gab es, soweit ich mich erinnern kann, zumindest noch nie, gibt es jetzt eine Studienstarthilfe, eine sogenannte, von 1.000 Euro für StudienanfängerInnen. Da geht es eben auch um die Förderung von jungen Menschen, die aus Familien kommen, die nicht so viel Geld haben. Und das hilft dann bei der Erstausstattung, wie für einen Laptop oder eine Mietkaution, wenn man umziehen muss. Spannend ist auch, dass die Altersgrenze auf 45 Jahre angehoben wurde und es ein sogenanntes Flexibilitätssemester gibt. Das kann man zusätzlich zur Regelstudienzeit nutzen, ohne Begründung, einfach auf Antrag. Zum Beispiel super fürs Ehrenamt, wenngleich es natürlich auch andere Formen gibt, ne? Wie es das verlängern kann, Fachschaft und Ähnliches. Aber da eben auch sehr gut, wenn man über die Regelstudienzeit kommt. Das tun nämlich viele. Und klar, es gibt noch viel Luft nach oben. Das BAföG, das reicht trotzdem nicht aus, um wirklich sorgenfrei zu studieren, gerade in Städten mit hohen Mieten. Und viele, die eigentlich Unterstützung bräuchten, die bekommen sie nicht, weil die Antragsbedingungen zu kompliziert sind oder die Eltern knapp über der Grenze liegen. Das ist immer noch ein Problem. Und da muss auch weiter nachgebessert werden, zum Beispiel auch für ein elternunabhängiges BAföG. Und dazu setzen wir uns auch immer und fortwährend ein, dass das auch passiert.
Eine weitere zentrale Forderung der Gewerkschaftsjugend im Bereich Studium ist ja auch die gesetzliche Gleichstellung von Dualstudierenden und Auszubildenden. Das ist ein Evergreen der letzten Jahre. Das haben wir auch gerade im Interview nochmal gehabt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon in den letzten 4 Jahren dieses Podcasts über dieses Thema gesprochen habe. Aber es bleibt immer noch wichtig und brandaktuell. Lass uns mal darüber sprechen in 2 Fragen. Die erste wäre, warum ist das denn so wichtig, diese gesetzliche Gleichstellung? Und dann die 2. Frage, das lässt mich nämlich nicht los, gerade wegen dieser langen Zeit, in der wir da schon drüber sprechen. Warum sträubt sich die Politik so sehr dagegen?
Das ist tatsächlich ein Dauerbrenner, ne? Du hast gerade Evergreen genannt. Ich glaube, solange ich mich erinnern kann, und ich bin jetzt schon ein bisschen länger ehrenamtlich und hauptamtlich aktiv, ist das ein Thema, das immer im Fokus stand und steht, und das völlig zu Recht. Denn Dualstudierende, die müssen denselben Qualitätsstandard haben wie Auszubildende. Der richtige Weg dafür, das ist, Dualis in den Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes aufzunehmen. Denn aktuell haben Dualstudierende nicht die gleichen gesetzlichen Rechte. Und das ist schlicht unfair und auch nicht ganz nachvollziehbar, warum das so ist. Duale Studiengänge sind die am schnellsten wachsende Form der Berufsausbildung. Das sieht man immer wieder, das zeigen verschiedene Studien. Und trotzdem herrscht da immer noch ein Flickenteppich an Regelungen. Das unterscheidet man ja zwischen ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen und praxisintegrierten dualen Studiengängen. Und bei ausbildungsintegrierten Studiengängen, da greift das Berufsbildungsgesetz während der Ausbildungszeit. Das heißt, ich mache ein Studium in meiner Ausbildung gleichzeitig. Aber bei praxisintegrierten Studiengängen, wo eben nicht gleichzeitig die Ausbildung stattfindet, da greifen eben keine gesetzlichen Schutzbestimmungen oder Qualitätssicherungskriterien, die da im BIPIC hinterlegt sind, die wir aus der Ausbildung kennen. Das heißt, die fehlen da einfach als Mindeststandards in dem dualen Studium. Zum Beispiel für die Betreuung im Betrieb oder klaren Regelungen für die betriebliche Studien- und Einsatzplanung. Und das, finde ich, ist einfach nicht akzeptabel und da bleiben wir dran. Punkt.
Welche 3 Gründe sollten sich jetzt alle am Ende nochmal aufschreiben, die man dann zusammen mit seinen Kommilitonen nochmal anschauen kann, um sie davon zu überzeugen, dass informiert und organisiert zu sein wichtig ist?
Das ist eine echt gute Frage. Ich muss ein bisschen laut drüber nachdenken. Wenn ihr euch jetzt 3 Dinge merken wollt, um mit euren Kommilitonen nochmal ins Gespräch zu kommen, dann wären es wahrscheinlich diese. Erstens, gemeinsam ist man immer stärker. Wenn ihr euch organisiert, dann könnt ihr eure Interessen besser durchsetzen. Ob es um faire Bedingungen im Studium oder später im Beruf, in der Ausbildung oder dazwischen geht, allein ist man oft machtlos und zusammen auf jeden Fall nicht. Zweitens, Mitbestimmung, die fängt nicht erst im Job an. Schon als Studierende könnt ihr Einfluss nehmen auf eure Studienbedingungen, auf Praktikumsqualität und auf die Regeln, die euch betreffen. Wer informiert ist, der kann auch mitreden und das ist super wichtig. Und drittens, Rechte kennen, nachdem man sich informiert hat, heißt auch Rechte nutzen. Viele, die wissen ja gar nicht, was ihnen zusteht, zum Beispiel bei Verträgen, Arbeitszeiten oder Vergütungen. Und wer sich da informiert, der hat Zugang zu Wissen, aber auch zur Unterstützung, damit niemand über den Tisch gezogen wird.
Sehr schön. Das sind doch Schlussworte und Tipps, mit denen wir leben können und diese Folge schließen. Danke, Svenja, für deine Zeit. Danke an euch da draußen auch für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt den Tee jetzt während der Folge genossen und könnt jetzt gestärkt in die weitere Herbstzeit losziehen. Ich würde sagen, wir hören uns im Dezember wieder.
Wir hören uns im Dezember wieder. Guten Studienstart weiterhin.
Genau. Bis dahin und tschüss.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend.
Dieser Podcast wird übrigens gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.